Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Giert. Unser Thema an diesem Mittwochmorgen lautet: Jesus von Nazareth, wer war er wirklich? In der kommenden Woche erinnern sich Christen des Leidens und Sterbens Jesu. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments ist Jesus unter Pontius Pilatus gekreuzigt und am dritten Tag nach seinem Tod auferweckt worden. Die vier Evangelien berichten von einem leeren Grab. Doch was an Jesu Vita ist wirklich historisch? Was Mythos und Legende? Der Christus des Glaubens, der von den urchristlichen Gemeinden als Sohn Gottes bekannt wurde, überdeckte jedenfalls schon bald in der Kirchengeschichte den jüdischen Wanderprediger Jesus, der durch Galiläa zog und das nahe Ende der Welt ankündigte. Jesus der Geschichte, Jesus der Kirche. Darüber wollen wir heute diskutieren. Bei mir im Studio in Köln begrüße ich dazu Professor Dr. Axel von Dobbeler. Er ist Neutestamentler an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni Bonn. Guten Morgen, Herr Professor von Dobbeler.
Guten Morgen.
Und aus Münster zugeschaltet ist uns Professor Dr. Thomas Söding, Professor für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Bonn. Bochum. Guten Morgen nach Bochum.
Guten Morgen.
Herr von Dobbeler, was kann die neutestamentliche Exegese heute gesichert über die historische Figur Jesus von Nazareth sagen?
Also die Frage der Sicherheit ist bei der historischen Fragestellung natürlich immer schon eine sehr spezielle. Ich würde mal sagen, es gibt unterschiedliche Grade der historischen Wahrscheinlichkeit, von der wir ausgehen können. Wenn wir die Quellenlage uns anschauen, so haben wir im Wesentlichen christliche Quellen über Jesus und wenige außerchristliche Quellen. Wenn man mal die ganz skeptische Brille aufsetzen würde und sagen würde, die christlichen Quellen scheiden wir zunächst aus wegen ihrer Intentionalität und konzentrieren uns auf die außerchristlichen Quellen, so ist da in diesen wenigen Zeugnissen, die wir haben, zumindest deutlich, dass die Hinrichtung Jesu, sein Kreuzestod unter Pontius Pilatus, eine mit hohem Grad der Wahrscheinlichkeit gesicherte Tatsache zu sein scheint. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Wenn wir darüber hinausgehen wollen, und dafür plädiere ich, dann sollten wir natürlich auch die christlichen Quellen als historische Zeugnisse wahrnehmen. Das bedeutet aber, wir müssen sie kritisch betrachten. Das heißt, wir müssen sehen, was in ihnen uns auf die Ebene des historischen Jesus zurückführen kann und was nicht. Dafür braucht man Kriterien. Das ist im Laufe der Leben Jesu-Forschung innerhalb der Theologie immer wieder unterschiedlich bewertet worden, welche Kriterien da anzulegen sind. Eine Zeit lang hat man gedacht, so in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, das sogenannte Differenzkriterium wäre eine Möglichkeit, also zu sagen, genau das können wir als historisch betrachten, was innerhalb der Jesus-Überlieferung ihn unterscheidet vom Judentum und vom Urchristentum. Darüber sind wir aber derzeit in der dritten Fragerunde nach dem historischen Jesus hinaus.
Herr Söding, der Riss zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens scheint auch nach dem, was Herr von Dobbeler gesagt hat, ja enorm zu sein. Wenn der historische Mensch Jesus offensichtlich so ganz anders war, als ihn die Evangelien darstellen und die Kirche ihn verkündigt, beruht der christliche Glaube dann auf einer Täuschung?
Offensichtlich so ganz anders, das möchte ich etwas in Frage stellen. Es ist ja grundsätzlich so, dass vielleicht diejenigen, die einem Menschen besonders nahe gestanden haben, ihn etwas besser verstehen als diejenigen, die ihn vielleicht nur ganz flüchtig und aus großer Entfernung betrachtet haben. Es ist vollkommen richtig, dass man, gerade weil es um so viel geht, die Evangelien, die eindeutige Glaubenszeugnisse sind, kritisch beurteilen muss. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass es nicht nur einen Standardtext gibt, sondern dass wir gleich vier Grundtexte miteinander vergleichen können. Und drumherum gibt es auch noch das eine oder andere, was man anschauen kann. Also ich würde zunächst mal sagen, die Situation von den Evangelien her, etwas über Jesus selber zu sagen, ist so ungünstig nicht. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, die Evangelien haben ihre Kennzeichen darin, dass sie Jesus in eine unendlich große Nähe zu Gott setzen. Und ich meine, da haben sie ins Schwarze getroffen. Ich rede jetzt nicht über jedes Detail der Evangelienüberlieferung, aber dass für Jesus niemand wichtiger gewesen ist als Gott und dass man, wenn man Jesus folgt, Gott nur im Lichte seines Evangeliums voll verstehen kann, nur sollte ich vielleicht nicht sagen, ganz neu verstehen kann. Das haben die Evangelien dargestellt und das kann man, denke ich, auch durch eine historische Recherche verifizieren.
Nun hat ja die Leben-Jesu-Forschung und die historisch-kritische Exegese ihre Hochphase im 18. und 19. Jahrhundert und schließlich im 20. Jahrhundert gehabt. Herr von Dobler, wo liegen die Grenzen einer historisch-kritischen Annäherung an das Neue Testament?
Die Grenzen sind schwer zu bestimmen. Ich denke, was deutlich ist, gerade im Blick auf die Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts, ist, dass die Gefahr besteht, dass durch die Frage nach dem historischen Jesus sich sozusagen subkutan immer einschleicht, eine Form des Zeitgeistes, der dann versucht, ob bewusst oder unbewusst, in den historischen Jesus hinein zu projizieren, das, was gerade die eigene Zeit an ethischen oder religiösen Idealen hat. Die historisch-kritische Forschung kann helfen, die Fremdheit dieser Figur wieder neu zum Tragen zu bringen. Sie kann nicht ersetzen die applizierende Wahrnehmung, das heißt wirklich das Verstehen und das zum Glauben führende Verstehen.
Herr Söding, Josef Ratzinger, der heutige Papst Benedikt XVI., hat bereits vor über 20 Jahren geschrieben, ich zitiere mal, von der hochgemuten Zuversicht, durch die historische Methode die Bibel wieder quellfrisch zu verstehen, ist wenig geblieben. Ist das so und wenn ja, warum?
Also ich bin zunächst mal ein leidenschaftlicher Anhänger auch der historischen Kritik, und zwar aus theologischen Gründen. In Jesus ist, um es ganz theologisch auszudrücken, Gottes Wort Mensch geworden, Fleisch geworden, ist in die Geschichte eingegangen. Und deswegen hat es immer bei der Beschäftigung mit der christlichen Bibel immer die Frage auch nach der Geschichte, nach der Entstehungszeit, nach den Verfassern, nach dem Realitätsgehalt gegeben. Aber ich würde doch weitergehen und sagen, also die historisch-kritische Exegese ist notwendig, aber sie ist nicht hinreichend. Und das ist so in etwa auch die Position von Ratzinger, wenn ich ihn richtig verstehe. Sie ist eben notwendig, um sozusagen gegen diese schleichende Ideologisierung der Jesusgestalt, die es ja von Anfang an immer gegeben hat, die Bedeutung des Faktischen oder vorsichtiger vielleicht formuliert, die Bedeutung der Erinnerungen kenntlich zu machen. Aber sie ist nicht hinreichend, und zwar nicht nur einfach, weil Jesus immer auch eine Gestalt der Vergangenheit und der Gegenwart und der Zukunft für den christlichen Glauben ist, sondern weil sie eben halt vom Ansatz her bestimmte Grenzen hat. Sie muss Gott ausschalten.
Aber das heißt doch, es ist ein Trugschluss zu meinen, je mehr zuverlässig historisches Christen über Jesus wissen, je näher sie also am Ursprung sind, desto tragfähiger ist eine Glaubensentscheidung.
Also es gibt solche fundamentalistischen Tendenzen und gegen die muss man ganz eindeutig zu Felde ziehen. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, wenn ich mit historischer Kritik an die Evangelien herangehe, dann erkenne ich das große Thema der Verkündigung Jesu, und das ist Gott gewesen. Und diese Herausforderung, Jesus mit Gott in Verbindung zu bringen, das ist eine, die die historische Kritik an ihre Grenzen führt. Das hat sie in ihren großen Zeugnissen immer auch selber erkannt.
Herr von Dobler, inwieweit gehört dann Geschichte, also die Faktizität von Ereignissen, wesentlich zum christlichen Glauben? Oder anders gefragt, können zufällige Geschichtsereignisse einen absoluten Glauben begründen?
Das macht eben den besonderen Charme, wenn Sie so wollen, des Christentums aus oder die besondere Prägnanz des Christentums, dass hier sozusagen alles steht und fällt mit dem geschichtlichen Haftpunkt. Das hat etwas zu tun mit einer der Kernaussagen des Neuen Testaments, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, also wirklich in die Geschichte eingegangen ist, dass christlicher Glaube nicht eine Form von Ideologie, nicht eine Form von zeitloser Idee, nicht eine Form von Morallehre ist, sondern einen ganz konkreten historischen Haftpunkt hat, an dem von dem aus die Geschichte des Glaubens ihren Anfang nahm.
Und deswegen ist ja auch die Leidenschaft immer so groß. Ne? Deswegen regt es alle auf, wenn man irgendwelche Thesen über Jesus hört, was man über andere Figuren der Geschichte nicht macht. Und deswegen sagen wir mal ehrlich, Herr von Dobler, wir müssen auch ein bisschen sozusagen nervös sein an dieser Stelle. Ne? Denn wenn es Jesus nicht wirklich gegeben hätte, ja, dann gäbe es das Neue Testament nicht
gegeben. Sie haben vollkommen recht. Sie haben vollkommen recht.
Aber wie hat, Herr Professor Söding, vielleicht können Sie das noch einmal skizzieren, wie hat aus dem irdischen Jesus der verkündigte Jesus werden können?
Ja, da ist eben halt noch was passiert. Ne? Also zum einen ist es so, dass Jesus selber, so würde ich es mal sagen, einen Horizont des Glaubens und der Hoffnung eröffnet hat, bei dem, so sagen es die Evangelien, auch die Jünger ein bisschen Schwierigkeiten hatten, dem immer nachzukommen. Dann gab es den Kreuzestod Jesu, da musste man doch wohl über alles nochmal ganz neu nachdenken.
Also den wir auch historisch tatsächlich als gesichert annehmen können.
Das scheint mir die Tatsache mit dem höchsten Grad der historischen Wahrscheinlichkeit zu sein, in der Tat.
Vollkommen richtig. Jetzt auf der anderen Seite, wenn wir beide ein wenig sozusagen die historische Substanz der Evangelien betont haben, das gilt sozusagen zunächst mal im Allgemeinen und prinzipiell. Ja? Ich bin jetzt keiner, der jetzt um jede einzelne Szene und um jedes einzelne Wort kämpft. Es geht um die Gestalt Jesu im Ganzen. Ne? Und nach dem Kreuzestod hat es eben halt diese Auferstehung von den Toten gegeben, die ja wenigstens für diejenigen, die sie bezeugt haben, eine Realität, eine spirituelle, sagen wir mal, Realität gewesen ist.
Aber das ist dann ein Glaubenszeugnis.
Das ist ein Glaubenszeugnis.
Alles andere ist auch schon ein Glaubenszeugnis. So, also diese Differenzierung zwischen historischem Bericht und Glaubenszeugnis scheint mir recht künstlich zu sein. Wir haben Geschichte nie als Bruterfaktor da. Wir haben sie immer nur in der Einkleidung der sprachlichen oder anderen Darstellung. Und jede Darstellung beinhaltet eine Interpretation. Das ist so. Insofern glaube ich, dass wir da nichts zu differenzieren hätten zwischen vorösterlicher und nachösterlicher Darstellung.
Das Erste, was Jesus sagt, ist ja: Die Gottesherrschaft ist nahe gekommen, glaubt an das Evangelium. Von Anfang an ist die Jesusgeschichte eine Glaubensgeschichte.
Das heißt, der Jesus der Geschichte ist vom Jesus des Glaubens nicht zu trennen.
Das wäre die Pointe. Und das zeigt auch, dass die Bibelwissenschaft, dass auch die historische Bibelwissenschaft eo ipso von theologischer Bedeutung ist. Man kann sich an den historischen Fragen nicht vorbei schummeln. Im Gegenteil, also gerade die Neuzeit mit ihrer historischen Kritik und bei all den Problemen, die sie auch verursacht, gibt der Theologie eine Riesenchance und dafür müssen wir eben halt als Bibelwissenschaftler auch kämpfen.
Nun scheint mir der Kenntnisstand vieler auch engagierter und praktizierender Christen in Bezug auf den historischen Jesus, den Jesus der Kirche, durchaus gering. Ist das ein vielleicht sogar kalkuliertes Versäumnis der Kirchen, die ihre Gläubigen nicht verschrecken wollen, Herr von Dobler?
Also kalkuliert glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist auch sehr die Frage, ob es die Aufgabe der Predigt im Gottesdienst ist, jetzt über den historischen Jesus zu informieren. Also das würde, glaube ich, auch ein bisschen die Rolle der Exegese im Blick auf Theologie und Kirche in ein falsches Licht stellen. Darum kann es nicht gehen. Es kann darum gehen, den exegetischen Erkenntnissen in der Weise zu folgen, dass man bestimmte Missverständnisse, die über lange Jahre, vielleicht sogar Jahrhunderte auch christliche Tradition geprägt haben, korrigiert. Und das kann dann natürlich wieder Auswirkungen auch in Predigten und Unterricht innerhalb der Kirche haben. Also ich denke vor allem an die unrühmliche Tradition des christlichen Antijudaismus und die Wiederentdeckung der jüdischen Identität Jesu durch exegetische Arbeiten. Das ist etwas, was sich dann, aber da muss man, glaube ich, auch Geduld haben, nach und nach sicherlich auch ins Bewusstsein der Gläubigen in den beiden Kirchen durchsetzen wird. Was nicht passieren darf, ist eine Verunsicherung, die sozusagen im Hintergrund die Vorstellung hat, dass um christlich glauben zu können, man im Grunde ein exegetisches Proseminar absolviert haben müsste.
Vollkommen richtig. Darf ich als katholischer Theologe vielleicht aber doch noch was dazu sagen, weil ja die katholische Kirche sich enorm schwer getan hat über ganz, ganz lange Zeit mit dieser modernen Exegese und in gewisser Weise auch
Und wieder tut, wenn ich die Bücher von Benedikt XVI. Lese, seine Jesusbücher, dann macht er ja genau auch heute noch den Vorwurf, dass eine historisch-kritische Exegese allein eben nicht ausreichend sein kann.
Ja, aber das finde ich doch absolut richtig. Ich meine, welcher historisch-kritische Exeget heute würde denn sagen, ich habe die Wahrheit, nur so meine Methode ist richtig und keine andere. Nein, das muss man unterscheiden. Das Problem der katholischen Kirche im Ausgang des 19. Jahrhunderts war, dass sie meinte, es besser zu wissen als die historisch-kritischen Exegeten und dass sie deswegen auch mit Verboten, mit Lehrentzug und so weiter gearbeitet hat. Das war eben halt eine üble Geschichte. Und von daher musste die katholische Exegese, katholische Theologie erstmal Anschluss gewinnen. Ich bin schon dafür, dass man reinen Wein einschenkt, auch wenn nachgefragt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, also die Halbwertszeit dieser ganz großen Theorien, dass alles ganz anders gewesen ist, die ist ja doch sehr begrenzt gewesen.
Gibt es eigentlich so etwas wie einen alleinig hermeneutisch angemessenen Zugang zu den Schriften des Neuen Testaments oder muss man unterschiedliche Hermeneutiken letztlich nebeneinander stehen lassen, denen man ihre Berechtigung nicht absprechen darf, Herr Professor von Doppler?
Unbedingt muss man Zweiteres, natürlich. Also ich denke, das ganz sozusagen naive Lesen der Bibel hat seine Berechtigung und wird seine Berechtigung behalten. Die Aufgabe der Exegese in diesem Bereich kann nur eine dienende sein. Das heißt, sie kann dazu helfen, bestimmte Rezeptionsschwierigkeiten zu überwinden. Und sie hat natürlich sozusagen das Recht, auch ihr Veto da einzulegen, wo bestimmte hermeneutische Wahrnehmungen in Richtungen führen, die eindeutig Missverständnisse des ursprünglich Gemeinten sind.
Sie sind ja auch in der Erwachsenenbildung tätig, Herr von Doppler. Deshalb die Frage nochmal an Sie. Wie lässt sich für den Menschen des 21. Jahrhunderts, der ja seine Schwierigkeiten hat mit Erzählungen von einer Geburt im Stall, Heilungswundern, ein leeres Grab, ein Zugang zu jener Gestalt Jesu von Nazareth finden, der die Geschichte der Menschheit ja wie kaum ein anderer verändert hat?
Das ist eine Frage, die nicht sich jetzt erst im 21. Jahrhundert so stellt, übrigens, sondern ich glaube, die von Anfang an die Geschichte des Christentums mit begleitet hat. Aber natürlich, uns trennt durch das neuzeitliche Geschichtsbild, das wir alle, ob bewusst oder unbewusst, rezipiert haben und im Hinterkopf haben, natürlich einiges von der Welt des Neuen Testaments. Und hier liegt mir jedenfalls innerhalb meiner Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, aber auch an der Universität daran, die Sicht der Alten, sage ich mal, jetzt nicht als eine Vorstufe in einem Entwicklungsprozess zu begreifen, sondern einfach als eine andere, als eine uns fremde, aber vielleicht deswegen gerade uns zur Innovation führende Form der Weltwahrnehmung. Also sich zu verabschieden von einem Fortschrittsgedanken, der die Zeit des Neuen Testaments sozusagen als Kindheitsgeschichte der Menschheit betrachtet, über die wir längst hinaus sind. Das scheint mir den Texten und auch der Tiefe des Denkens der Alten nicht gerecht zu sein. Und dafür eine Sensibilität zu wecken, das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dann auch vieles, was die Person Jesu oder den historischen Jesus betrifft, in einer anderen Weise wahrnehmbar zu machen.
Vielleicht wollen Sie das noch ergänzen, Herr Söhling?
Ja, die Vielfalt der Methoden, das ist das entscheidende Stichwort. Methode heißt ja Weg. Und wenn ich einen Weg beschreibe, muss ich einen Ausgangspunkt und einen Zielpunkt haben. Und da finde ich, die Bedeutung der verschiedenen Methoden muss man ganz klar davon herleiten. Wen sprechen Sie denn eigentlich an? Wen holen Sie wo ab? Wo führen Sie jemanden hin? Und da meine ich, ist eine Unterscheidung angebracht. Also in der Universität, da muss man eben halt Wissenschaft treiben und nebenbei gesagt auch die Originalsprachen der Bibel lernen. Aber außerhalb der Universität gibt es eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten und innerhalb der Universität müssen die auch bekannt gemacht werden. Also viele Menschen suchen ja nach einer spirituellen Form der Begegnung mit Jesus. Und da meine ich, sollte ihnen die Exegese nicht im Wege stehen, sondern sie sollte ihnen zeigen, also deine Spiritualität selber, die kann sich auch weiterentwickeln, wenn du kritisch bist und kritisch bleibst, wenn du nachfragst, wenn du jetzt nicht einfach denkst, du hast deinen Weg gefunden. Und eine solche Vielfalt von Methoden, die halte ich für sehr, sehr wichtig.
Der Religionswissenschaftler Bernhard Lang hat gerade ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Jesus der Hund. Und er stellt darin die These auf, Jesus gehöre nicht nur dem Christentum, er sei aber von der christlichen Tradition derart absorbiert, dass Juden Schwierigkeiten hätten, ihn als einen der ihren zu entdecken und auch Philosophen keinen Zugang mehr zu ihm fänden. Braucht es, Herr Professor Söding, eine neue Brücke zwischen Christentum und Philosophie?
Ja, selbstverständlich, die hat es eigentlich immer gegeben. Ob man da jetzt gleich Jesus der kynischen Philosophie zuordnen muss, ist dann die nächste Frage. Nein, das Entscheidende ist doch, dass diese Verkündigung Jesu, es beginnt was Neues. Also Gott kann in diese Geschichte eingreifen. Er kann ein kaputtes Leben wieder heil machen. Dass das eine so große Idee ist, dass sie zu denken gibt. Also das Evangelium Jesu gibt der Philosophie zu denken. Und ich meine, das sollte auch heute der Fall sein, dass die Philosophie sich dieser großen Frage nicht entzieht. Und dann auf der anderen Seite auch.
Bin ich ganz Ihrer Meinung. Und ich denke auch, also erstens, die These überschätzt, glaube ich, die Möglichkeiten, die die Kirchen haben, Jesus zu absorbieren. Jesus hat immer über die Grenzen der Kirchen hinaus gewirkt. Und die christliche Botschaft zeichnet von Anfang an auch einen Universalismus aus, der geradezu darauf angelegt ist, auch über die Grenzen der, über die engeren Grenzen der Nachfolgerschaft hinauszuwirken.
Also müsste die Kirche im Grunde, diejenige Instanz sein, die genau diese Offenheit gewährleistet. So aus Kenntnis heraus. Aus Kenntnis heraus.
Die das aber zu wenig tut?
Das würde ich schon sagen. Ich meine, jeder muss erstmal vor der eigenen Türe kehren und es ist leichter, also über andere den Stab zu brechen. Grundsätzlich ist es so, dass die Geschichte der christlichen Theologie immer auch eine Geschichte des Dialoges mit der Philosophie gewesen ist. Und da sind wir gegenwärtig sicherlich in einer gewissen Krise, weil es nicht so ganz leicht fällt, also heute die Partner zu finden. Ich meine allerdings, im 21. Jahrhundert sieht die Sache sehr viel günstiger aus, als sie im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Und eine ganze Reihe von christlichen Theologen machen sich auch auf den Weg, diese Dialoge weiterzuführen.
Im Blick auf die Philosophie bestätige ich das gerne und im Blick auf die anderen Religionen muss man natürlich sehen, dass es da durchaus Fortschritte gegeben hat im Blick, also im interreligiösen Gespräch. Da sind wir noch lange nicht so weit, wie wir sein könnten.
Welche Fortschritte sind das, die Sie ansprechen?
Ja, also gerade im Gespräch mit dem Judentum, aber auch mit dem Islam, ein tieferes gegenseitiges Kennenlernen, das nicht geprägt ist von Abgrenzungstendenzen, sondern eher von der Frage oder von der Suche nach Gemeinsamkeiten und Ebenen, auf denen Verständigung möglich ist. Das ist doch gerade in den letzten 50 Jahren eine Menge passiert. Wie gesagt, wir sind da noch lange nicht am Ende des Weges. Und im Blick auf die Philosophie müsste man vielleicht auch die Naturwissenschaften mit einschließen. Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Naturwissenschaftlern, die in hohem Maße interessiert wären am interdisziplinären Gespräch. Und da gibt es im Bereich der Theologie so eine gewisse Lahmheit, will ich mal sagen, darauf wirklich zu reagieren. Vieles scheint einfach aus Sicht der Theologie als abgearbeitet. Und das ist es beileibe nicht. Und hier würde ich mich freuen und würde eine Chance darin sehen, wenn die Theologie ihre apologetische Kompetenz wieder schärfen würde.
Zum Schluss unseres Gesprächs lassen Sie mich eine persönliche Frage stellen mit der Bitte um kurze Antwort. Die Christenheit feiert nächste Woche die Erinnerung an das letzte Abendmahl, Kreuzigung, leeres Grab. Fällt es einem Neutestamentler schwerer oder leichter, Passion und Ostern zu feiern, Herr Professor Söding?
Also für mich wird die Sache intensiver. Ich kenne die Texte, ich kenne die Zusammenhänge und dann kann ich mich auf die Liturgie verlassen.
Herr Professor von Dobler?
Das geht mir ähnlich, wobei ich also die Abstufung gar nicht machen würde, sondern einfach sagen würde, auch als Neutestamentler oder vielleicht gerade als Neutestamentler erlebe ich diese Zeit sehr intensiv.
Das muss ich als Schlusswort nehmen. Wir sind am Ende unseres Mittwochsgesprächs angekommen. Ich verabschiede mich von meinen Gästen hier im Studio in Köln und in Münster, Professor Axel von Doppler und Professor Thomas Söding. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Länderzeit und meinem Kollegen Michael Röhl. Sein Thema: doppelte Abiturjahrgänge, der Ansturm auf Hochschulen und Ausbildungsplätze. Und heute Abend um 20.10 Uhr empfehle ich Ihnen die Studiozeit aus Religion und Gesellschaft. Und am Mikrofon von Tag für Tag verabschiedet sich Matthias Giert.